Der heutige Predigtext steht in 4. Mose 12, die Verse 1 bis 15. Ich lese sie aus der Guten Nachricht. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Zu den Israeliten sagten sie: Darf Mose behaupten, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Mose unternahm nichts dagegen, denn er war der bescheidenste Mensch, der je auf der Erde gelebt hatte. Aber der Herr hörte, was sie sagten. Er forderte Mose und Aaron und Miriam auf: Geht hinüber zum heiligen Zelt, ihr drei. Als sie dort waren, kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes. Er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten vor. Dann sagte er zu ihnen: Hört her, wenn ich einen Propheten zu euch sende, offenbare ich mich ihnen in Visionen und spreche zu ihnen in Träumen. Mit meinem bevollmächtigten Mose aber halte ich es anders. Ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut. Deshalb rede ich zu ihm wie ein Mensch zu einem anderen, in klaren, eindeutigen Worten. Er darf sogar mich selbst sehen. Wie könnt ihr es wagen, ihm etwas vorzuwerfen? Voll Zorn ging der Herr weg. Als die Wolke verschwunden war, war Miriam von Aussatz befallen und ihre Haut war weiß wie Schnee geworden. Aaron sah es und sagte zu Mose: Verzeih, wir haben im Unverstand gehandelt und Unrecht getan. Lass uns nicht dafür büßen. Soll Miriam wie eine Totgeburt aussehen, deren Fleisch schon halb verwest ist, wenn sie aus dem Mutterschoß kommt? Mose schrie zum Herrn: O Gott, lass sie doch wieder gesund werden. Der Herr antwortete: Sie muss 7 Tage lang aus dem Lager ausgesperrt werden. Dann könnt ihr sie wieder in eure Gemeinschaft aufnehmen. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich ja auch 7 Tage lang schämen. So wurde Miriam für 7 Tage aus dem Lager ausgesperrt. Das Volk aber zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen werden durfte.
Ja, liebe Gemeinde, es fällt nicht leicht, Schwierigkeiten im Leben anzunehmen. Sei es im Beruf oder auch in der Familie, aber auch in der Gemeinde, in der Kirche. Und darüber könnte Mose, der Führer des Volkes Israel, wahrlich einige Lieder singen. Aber jede Schwierigkeit, die auftaucht, bietet eben auch Gelegenheit zum Wachsen, sei es für den Einzelnen, also für dich und mich, auch Gelegenheit zum Wachsen für die ganze Gemeinschaft. Schwierigkeiten zum Beispiel in einer Gemeinde sind meistens ja Probleme mit Menschen. Ich weiß, die Thomaskirche ist da natürlich eine rühmliche Ausnahme. Ich möchte dir heute Morgen etwas schonend beibringen. Nämlich, die Probleme werden nie ausgehen, glaub es mir. Mose bekam sie Tag für Tag zu spüren. Mose erlebte unzählige Enttäuschungen und deftige Rückschläge. Was nervte diesen armen Mann nicht alles in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung? Männer, Frauen, Situationen, Tiere, Umstände. Wie konnte Mose so souverän bleiben ob all der Anfeindungen? Hinter seinem Rücken flüsterten sie: Mensch, der Mose, der alte Knacker, ist doch der allerletzte. Der war ja schon 120 Jahre alt. Und wenn sie es einmal nicht sagten, sah er es in ihren Augen. Du weißt ganz genau, wie wir über dich denken. Mose musste so viele Nadelstiche direkt ins Herz ertragen. Im 4. Mose 21 steht: Unterwegs verlor das Volk die Geduld und klagte Gott und Mose an. Und das war nicht nur am Berg Hor in der Nähe des Schilfmeeres so. Das Volk stand ja immer wieder, wie man so sagt, im Schilf. Und ihr Gemotze war sozusagen Lebensprogramm. Für mich ist das eigentlich schon ein Wunder Gottes, wie Mose so souverän und positiv bleiben konnte. Warum brannte sein Herz für Gott und sein Volk noch im hohen Alter von 120 Jahren? Ich weiß, es gab auch Zeiten, da sind die Sicherungen von Mose durchgebrannt. Und wen wundert's? Wenn Menschen vom Leben, von ihren Mitmenschen, von ihrer Gemeinde enttäuscht sind, kannst du es in ihren Augen sehen. Sie sind matt und trüb und die Rollläden sind irgendwie unten. Enttäuscht. Enttäuschen setzt sich aus der Vorsilbe ent und dem Verb täuschen zusammen. Und ent ist ein Gegensatz oder eine Trennung von etwas. Mit anderen Worten, ich trenne mich von einer Täuschung, ich reiße mich von einer Täuschung heraus, ich lasse mich eines Besseren belehren. Das hat durchaus eine positive Seite. C'est la vie. So ist das Leben. Das ist Realität. Ich möchte wieder auf Mose zurückkommen. Dass er die Freude nicht verlor, ist für mich ein Wunder. Er begegnete so vielen Menschen, die ihm Lebensenergie raubten. Und wie ist er mit diesen sogenannten Miesepetern? Kennen wir das Wort Miesepeter? Der Peter ist mies. Nervensägen, Gekränkten, Verbitterten und Widersachern. Wie ist er mit ihnen umgegangen? Und wir wollen heute Morgen mal einen Blick werfen auf verschiedene Menschengruppen, die Mose Probleme bereitet haben. Und ich kann dir sagen, diese Menschengruppen gibt es auch heute noch. Zur Genüge. Erstens, Wortbrecher. Die brechen das Wort. Ja, was denkt ihr, wer hat in der Begegnung mit Mose das Wort gebrochen, andauernd gebrochen? Wer war das? Ja, ihr wisst es. 10-mal hat er Wort gebrochen. Der Pharao, kennt ihr ihn, oder? Der Gottkönig von Ägypten. Mehrere Male sagt er, zieht hin und dient dem Herrn. Immer wieder das gleiche Spielchen. Der Pharao versprach Mose, das Volk Israel ziehen zu lassen, aber am nächsten Morgen war wieder alles ganz anders. Kennst du das auch? Menschen versprechen dir etwas und ändern dann schwuppdiwupp über Nacht ihre Meinung. Und du sagst, aber du hast es doch versprochen. Ja, wie gehst du damit um, wenn Menschen ihr Versprechen nicht halten? Wie gehst du damit um? Wir kennen alle die Folgen des Wortbruchs des Pharao. Er erntete auf brutale Art und Weise, was er säte. 10 Katastrophen kamen über ihn und über ganz Ägypten. Und bei der 10. Plage starb sein erstgeborener Sohn. Gott traf also den Pharao an seiner empfindlichsten Stelle. Nämlich der erstgeborene Sohn war traditionellerweise der Stolz Ägyptens. Die Saat übrigens zu diesem Ereignis lag viele Jahre zurück. als der Pharao befahl, man solle alle hebräischen Knaben ermorden, weil er befürchtete, die Israeliten würden zu stark werden, sich zu stark vermehren. Was können wir daraus lernen? Nämlich, Gott ist deine Gerechtigkeit im Leben. Er bringt die Geschichte zu Ende. Du musst dich nicht in Selbstjustiz üben. Gott kämpft am Ende immer besser für dein Recht als du. Und noch so nebenbei möchte ich das sagen, das solltest du beherzigen. Wenn du ein Versprechen machst, dann löse es ein. Zweitens, Eifersüchtige. Ja, dieser Mensch, der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige, möchte eigentlich besser sein als der andere. Aaron und Miriam, die waren eifersüchtig auf Mose. Ja, spricht der Herr etwa nur durch dich? Hat er nicht auch durch uns geredet? Die beiden fingen also an, Druck auszuüben, indem sie erstens Mose ein schlechtes Gewissen machten. Hast du eigentlich das Gefühl, du seist etwas Besseres, dass Gott nur zu dir spricht? Und zweitens, sie machten Druck auf ihn aus, indem sie einen Fehler, einen schwarzen Fleck bei ihm suchten und dann natürlich auch fanden. Mose, so ganz nett haben sie das gesagt, du hast doch in der Wüste eine Frau aus einem anderen Volk geheiratet, eine Kuschiterin, möglicherweise eine schwarze Frau. Und Mose, du weißt haargenau, dass das verboten ist. Wie willst du jetzt unser Leiter sein? Wie willst du mit dieser Sünde in deinem Leben mit Gott sprechen und dann zu uns reden? Liebe Leute, das, was du bist und so, wie du bist, ist erstens einmal ein Geschenk von Gott an dich. Jeder Mensch ist von Gott begabt und beschenkt. Und deshalb musst du dich wie Mose nicht verteidigen oder schlecht fühlen, wenn andere eifersüchtig sind. Übrigens, weißt du, wie Mose reagiert hat auf die Anschuldigungen seiner leiblichen Geschwister? Waren ja seine Geschwister, Miriam und Aaron. Wisst ihr, wie er reagiert hat? Mose schwieg dazu. Er hat einfach geschwiegen. Aber jemand anders schwieg nicht. Nämlich Gott. Der hat nicht geschwiegen. Gott nahm sich dieser Sache höchstpersönlich an. Weißt du, warum Gott Mose erwählt hat, trotz seiner Fehler und Sünden? Übrigens, Mose war ja ein Mörder. Der hat kaltblütig einen umgebracht. Aber wieso hat Gott ihn erwählt? Ausgerechnet Mose. Es gibt darauf nur eine Antwort. Weil er ihn erwählt hat. Punkt. Fertig. Es war seine Entscheidung. Und diese Lektion erteilte Jesus übrigens auch dem Petrus. Was geht es dich an, was ich mit Johannes anstelle? Wenn ich ehrlich bin, geht es dich gar nichts an. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Bisschen übersetzt ins heutige Deutsch. Aber so hat es Jesus ihm gesagt. Es geht in ihn da. Und dasselbe sagt Gott zu dir und mir, wenn wir das Gefühl haben, er bevorzuge jemanden. Er interessiert sich für deine Geschichte und dein Leben, wie er es bei jedem Menschen auf diesem Planeten tut. Eifersucht bei Petrus, Eifersucht bei Miriam und Aaron. Was macht Eifersucht? Glaubt es mir, sie ist wie jede andere Sucht äußerst ungesund. Bei Miriam führte sie zu Aussatz, Lepra, eine Woche lang, bis Gott sich ihrer erbarmte, weil Mose zu ihm schrie, mach meine Schwester gesund. Mach sie bitte wieder gesund. Drittens, Murrkopf oder Miesepeter. Ich liebe diese Leute. Dieser Mensch, der motzt fürs Leben gern. Und viele Israeliten waren alle zwei Wochen, kann man so sagen, schlecht drauf und rissen alle, die noch bei guter Laune waren, runter. Sie verbreiteten eine miese Stimmung und vergifteten das Wanderklima. Sie beschwerten sich über das Wetter, die Route, die alten Kleider und natürlich über ihren Anführer. Sie kommentierten alles und waren dabei konsequent negativ. Diese miese Peter hatte nur eines im Kopf, ich will negativ sein, negativ, negativ, negativ. Ja, Miesmacher. Die geben dir das Gefühl, du seist der größte Pfeifensack, den die Welt jemals gesehen hat. Und ich kann auch sagen, das ging nicht spurlos an Mose vorbei. Das geht nicht spurlos auch an mir vorbei. Und ganz sicher auch nicht an dir. Weißt du, wie viele Miesepeter Gott an einem einzigen Tag in der Wüste für immer zum Schweigen brachte? Weißt du, wie viele das waren? An einem Tag. 14.700 Leute wurden von der Erde verschlungen und 250 der Leute Korach durch Feuer vom Himmel verbrannt. Gott mag keine Miesepeter. Selbst Mitleidige. Ja, diese Menschen, die fühlen sich immer als Opfer. Und sie suhlen sich in Selbstmitleid. Und als Märtyrer kann ich dir sagen, fühlst du dich immer als ärmster Mensch auf der Welt? Niemand anderem ist jemals so etwas Schlimmes widerfahren wie mir. Wie kann das Schicksal nur so ungerecht sein zu mir? Und ich zweifle daran, dass ich das alles schultern kann. Ich glaube, ich komme nie mehr aus diesem Sumpf raus. Und um dich herum siehst du nur Menschen, die immer lachen. Die können lachen. Du beneidest sie um ihre Unbeschwertheit. Du fühlst dich ganz allein ausgeschlossen von dem Leben, aussortiert, abgemeldet. Deine Gedanken kreisen sich nur noch um dich und dein ungerechtfertigterweise erlittenes Leid. Alles und jeder scheint sich gegen mich verschworen zu haben. Ich kann dir sagen, vom Märtyrern wimmelte es in der Wüste. Jeden Tag dachte das Volk, die Wüste wäre die Hölle und es gäbe niemanden auf der ganzen Erde, der so arm dran wäre wie sie. Wir sind so arm, wir essen jeden Tag Mannabrot und diese Vögel. Wir sind so arme Leute, in Ägypten gibt es Melonen, Kürbissuppe, Knobli. Rindsfilet, du bist schuld, du böser Mose. Wir sind zu arm dran. Ja, diese Selbstmitleidigen, die sahen in Mose das Problem. Aber Mose war nicht das Problem für das Volk. Vielmehr hatte das Volk ein Problem mit Gott im Himmel. Das war das Problem. Fünftens, Sauertopf. Ja, diese Person, die zieht sich zurück und vermeidet den Kontakt. Wie Weißkohl, der im Topf zu Kraut versauert. So gut. Zippora, die Frau von Mose, spielte ja am Anfang eine wichtige Rolle im Leben von Mose und dem Volk. Aber je weiter du in der Bibel liest, desto weniger kommt Zippora vor, bis sie dann ganz zum Schluss von der Bibel verschwindet. Liebe Leute, es gibt Menschen, die für dein Leben entscheidend waren. Du kannst das dann später mal überlegen, wer waren diese Menschen? Die waren entscheidend für dein Leben. Aber aus irgendeinem Grund ziehen sie sich zurück und plötzlich sind sie nicht mehr da. Wichtige Menschen, die sich von dir wegbewegen, nehmen immer einen Teil deiner Geschichte und deines Herzens weg und du kannst es dir nicht erklären. Vor rund 20 Jahren wurde mal eine Studie gemacht in Amerika. Bei uns sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, oder? Diese Studie hat herausgefunden, dass jede Woche, man stelle sich das einmal vor, jede Woche Tausende und Abertausende Gemeindeglieder ihre Gemeinde verlassen. Aber dass Sie uns recht verstehen, die wechseln nicht einfach die Gemeinde, sondern sie kehren der Gemeinde für immer den Rücken. Wo liegen die Hauptgründe? Zwei Dinge wurden gesagt. Hauptgründe. Erstens, diese Leute, die sind Gefangene einer perfekten Gesellschaft. Die haben Erwartungen an die Gemeinde, an die Kirche, an den Pfarrer und so weiter. Sie sehen nur die eine Seite der Medaille, nämlich, dass die Gemeinde in der Kraft Gottes lebt. Halleluja! Aber die andere Seite zeigt eben auch, die Gemeinde lebt auch aus der eigenen Schwachheit. Mit Fehlern, mit Runzeln, Unzulänglichkeiten. Viele haben verlernt, aus der Gnade Gottes zu leben. Dafür leben sie aus dem Gesetz. Und wer aus dem Gesetz lebt, der wird früher oder später müde. Schon zur Zeit Jesu sind die Leute müde geworden, weil ihnen die frommen Führer anstatt nur die 10 Gebote doch sage und schreibe 613 Gebote aufgehalst haben. Ja, da wirst du müde. Der zweite Hauptgrund. Die Folgen einer Identitätskrise. Ich habe sie zum Glück hinter mir. Diese Identitätskrise kommt entweder, vielleicht kennt ihr das, um 20 Jahre oder dann ab 40 Jahre. Wer ist von 40 Jahre? Ah, einige, hä? Aber vielleicht bist du natürlich eine Ausnahme. Identitätskrise. Ja, wisst ihr, man kommt auf einmal ins Grübeln. Und man fragte, was bringt es eigentlich? Für was lebe ich überhaupt? Was sind die Quellen meiner Zufriedenheit? Es gibt ein bekanntes Kinderlied, das heißt, Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Noch einmal die Frage, woraus lebe ich? Habe ich ein Ja zu dem, in das Gott mich hineingestellt hat? Wisst ihr, wann allmählich der Power, die Kraft vergeht, der Elan, dann bleiben eigentlich nur noch diese drei Dinge. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die auf den Herrn harren, bei ihm bleiben, die kriegen neue Kraft. Und jetzt kommt noch der sechste, der Dampfkessel. Man kann auch Duromatik sagen. Dampfkessel. Ja, diese Person, die staut Druck in sich auf und dann explodiert. Und dem verschreckt man. Wie beim Duromatik im Haushalt. Ihr kennt das vielleicht, oder? Ihr beschäftigt euch in der Küche. Der Duromatik, der Dampfkessel ist da auf der Platte. Und auf einmal geht der Stift immer höher, aber du siehst es ja gar nicht, du hast da etwas anderes zu tun. Und dann geht der Dampf raus und er pfeift. Man erschrickt. Ja, Mose, der überlebte alle, die Wortbrecher, die Eifersüchtigen, die Miesepeter, die Murrköpfe, die Nörgler, die Selbstmitleidigen, Jammerlappen und Sauertöpfe. Doch eines Tages explodierte er wie ein Dampfkessel. Und sein treuer Helfer, sein Stab, musste dran glauben. Ich mag nicht mehr, ich habe die Schnauze gestrichen voll, jetzt haue ich einfach einmal auf diesen dämlichen Felsen. Liebe Freunde, eine Explosion hat immer zerstörerische Wirkung und es hat fatale Folgen. Und Mose, man stelle sich das einmal vor, kostete seinen Wutausbruch schlussendlich den Eintritt ins gelobte Land. Einmal hat es ihm den Deckel geklopft. Irgendwie brutal, oder? Ich habe Mühe damit, aber es ist einfach so. Aber jetzt stellt euch das einmal vor. 40 Jahre Gemotze, Geheule, Gehässigkeiten und nur einmal haut es Mose den Deckel vom Topf. Trotzdem, ich ziehe den Hut vor Mose. Ich habe mich nämlich gefragt, wie konnte er all die Anfeindungen und Enttäuschungen überleben? Ich glaube, eine Antwort gefunden zu haben, nämlich in 4. Mose 14, Vers 19, betet und fleht Mose zu Gott, Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib meinem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hier immer wieder getan hast. Ja, Mose entwickelte in all den Jahren ein Rezept zur Bekämpfung all dieser negativen Einflüsse. Er blieb ein positiver Mensch, weil er immer wieder die Kraft des Gebets in Anspruch nahm. Immer und immer wieder brachte er die Menschen vor Gott. Gott, vergib ihnen, vergib dem Wortbrüchigen, dem Miesepeter und allen anderen. Und wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Unglaublich. Das heißt, Mose ging also diese berühmte zweite Meile, die Jesus in der Bergpredigt von seinen Nachfolgern erwartet. Und Mose schaffte es, sich von Gott mit übernatürlicher Kraft füllen zu lassen und er liebte das Volk, sein Volk. Kommen wir zum Schluss. Das ist mir nämlich noch wichtig geworden. Liebe Leute, trotz aller Liebe sprach Mose Klartext. Er hatte den Mut, die Sache beim Namen zu nennen und überwand Harmoniesucht und Schönfärberei. Rede den Menschen nicht nach dem Mund, damit sie sich besser fühlen. Nein, rede Klartext. In aller Liebe natürlich. Weißt du, Sünde bleibt Sünde. Murren, sich auflehnen, sich in Selbstmitleid suhlen, ist und bleibt Sünde. Und schlussendlich blieb Mose gesund durch Dankbarkeit. Er richtete seine Augen immer und immer wieder weg von den Menschen und auf Gott zu. Er verbrachte Zeit in seiner guten, kraftvollen Gegenwart. Und nach dieser Zeit mit Gott strahlte sein Gesicht, heißt es in der Bibel. Die Haut seines Gesichts glänzte, weil Gott ihn erfrischte und glücklich machte. Und darum danke Gott, dass du lebst und dass du für immer zu ihm gehörst, wenn du bei ihm bist, bei ihm bleibst. Dankbarkeit bewahrt unsere Herzen und bringt uns den Frieden Gottes. Amen.